Ja, liebe Freunde, zur Eröffnung in unserem neuen Domizil. Als Michael-Vortrag passt jetzt zu unserem Gespräch eigentlich sehr gut dazu. Michael und die schöpferische Freiheit des Menschen, so habe ich es jetzt einmal genannt. Einfach, dass wir uns ein bisschen so zum Einstieg besinnen wieder auf diese Michaelskraft, weil wir ja auch ein Michaelszweig sind und jetzt das Michael. Entschuldigung.
Der Michael ist schon wieder Streiter.
Weg ist er. So. Der arme Mann rührt sich gleich. Hört was von Michael und schaut schon vor. Na gut, zum Glück gibt es einen Knopf, wo man abdrehen kann. Ja, und wir sind also im Michael-Zeitalter ja drin und im Grunde in einer sehr entscheidenden Phase des Michael-Zeitalters, denn das Michael-Zeitalter hat begonnen 1879, sagt Rudolf Steiner, also im November sogar, er gibt es also ziemlich genau an, Mitte November etwa, 1879 begann also die Erzengelregentschaft Michaels, und so eine Erzengelregentschaft dauert etwa 350 Jahre plus minus ein bisschen was, ist also nicht immer ganz genau exakt nach der Uhr zu messen, variiert ein bisschen. Und das heißt aber, dass wir jetzt schon etwa 100, was heißt etwa, ziemlich genau 130 Jahre Michael-Zeitalter hinter uns haben, und das heißt, wir sind schon im zweiten Drittel des Michael-Zeitalters drinnen, am Anfang des zweiten Drittels im Grunde. Und das ist insofern etwas Entscheidendes, weil solche Zeitepochen überhaupt, seien es die großen Kulturepochen, aber eben auch diese Erzengelregentschaften, die etwa 350 Jahre dauern, die haben ein erstes Drittel, da wird gewissermaßen die Früchte der Vergangenheit werden geerntet, könnte man sagen, und vorbereitet dafür, für die neue Aufgabe, die kommen wird. Da ist also der ganz neue Impuls eigentlich noch nicht drinnen, aber es wird vorbereitet, das Alte, dass es so umgeformt wird, dass es bereit sein kann, das Neue aufzunehmen, was dann das Eigentliche, den eigentlichen Charakter einer Kulturepoche oder eben auch dieses Michael-Zeitalters ausmacht. Das heißt, wenn jetzt das erste Drittel des Michael-Zeitalters bereits vorbei ist, sind wir jetzt in die Phase getreten, wo wirklich dieser Michael-Impuls im Kern herauskommen soll. Alles bis daher war gleichsam Vorbereitung. Und in diese Vorbereitungszeit sind wichtige Impulse gefallen, eben zum Beispiel auch die Anthroposophie als solche, als der wichtigste geistige Impuls, der hineingefallen ist, um eigentlich vorzubereiten dann die eigentliche Michaelswirksamkeit. Und daher nimmt es bis zu einem gewissen Grad, aber weil das noch in die Vorbereitungszeit hineinfällt, vielleicht auch nicht so Wunder, dass es in ihrem eigentlichen Geist die Anthroposophie bisher noch wenig umgesetzt wurde. Also sie wurde eigentlich noch wenig von den Anthroposophen zu diesem Michaelsimpuls gemacht, der sie eigentlich sein soll. Also das ist noch sehr wenig in Wahrheit herausgekommen. Eben weil auch bei den Anthroposophen selber sehr vieles noch an dem Alten hängt. Und wir müssten oder sollten jetzt langsam über diese Phase hinaus sein, das Alte vorzubereiten, um das Neue aufzunehmen, sondern jetzt muss einmal das Neue auch hereinkommen können. Können wir also nur hoffen, dass das genügend vorbereitet wurde. Also diese Anthroposophie hat ja eigentlich im Grunde sofort dann begonnen, nachdem das finstere Zeitalter, auch das Kali-Yuga, zu Ende gegangen ist. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Also das war ein 5000 Jahre, ziemlich genau 5000 Jahre langer Zeitraum der geistigen Finsternis, wenn man so will, wo zumindest für einen weiten, weiten Teil der Menschheit die geistige Welt verschlossen war. Also das hat begonnen im Grunde noch vor der ägyptischen Zeit, also kurz vor Beginn der ägyptischen Zeit ist die Welt in dieses Kali Yuga hineingestürzt. Ist während der ganzen griechischen Zeit in diesem finsteren Kali-Yuga gewesen, obwohl dieses griechische Zeitalter durchaus etwas sehr Lichtvolles auch hat. Und wenn man nur denkt, was da für gewaltige kulturelle Leistungen hereingekommen sind. Kulturelle Leistungen, von denen wir heute noch sehr stark zehren. Und jetzt verliert sie sich erst langsam. Namentlich im 19. Jahrhundert war die klassische humanistische Bildung mit Latein und Griechisch, also beides zusammen halt dann, also diese auf der Antike beruhende Bildung, ganz wichtig. Gab natürlich eine wichtige Stütze den Menschen, hat sie zu kultivierten Menschen gemacht, war aber zugleich natürlich auch eine unheimliche Fessel auch. Eine Fessel, nämlich die den Menschengeist auch zurückbindet an diese alte, antike Zeit. Das darf man auch nie vergessen. Also gerade das Lateinische ist eine wunderbare Sprache, weil sie sehr logisch ist und das logische Denken sehr gut schult und auch im Grunde ja in alle europäischen Sprachen zumindest sehr stark hineingewirkt hat, daher auch sehr nützlich ist, wenn man Sprachen lernen will, verschiedene, also wenn man da das Grundgerüst aus dem Lateinischen hat, tut man sich sehr viel leichter. Das sage ich, obwohl ich kein wirklicher Lateiner bin, also das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich habe Französisch gehabt in der Schule und Latein habe ich nur so ein bisschen gehabt. Aber es hat also seine ganz große Wirkung gehabt. Es hat geprägt natürlich dann ganz gewaltig das mittelalterliche Denken der Mönche, die eigentlichen Wissenden, die Wissenschaftler, auch wenn man so will, waren und ja die Grundlage unserer Wissenschaft gegeben haben. Und davon geistert bis in die Ausdrücke hinein noch immer sehr viel in unserer modernen Wissenschaft herum. Jetzt wird es immer mehr durchs Englische ersetzt, aber so der Kern, gerade die Stützen, sei es in der Physik, in der Chemie oder auch in der Biologie, wenn man denkt an die ganzen Artennamen, das ist alles nur Lateinisch. Na, und besonders stark in der Medizin natürlich, also die Medizin ist ganz auf das aufgebaut. Aber das ist mit auch ein Grund, dass dadurch Denkschemata heute auch noch in der Medizin sind, die eigentlich das Leben nicht verstehen können oder auch in der Biologie. Weil Latein ist nicht umsonst eine tote Sprache. Nicht wahr? Es ist eine Sprache, die das Leben verloren hat, die selbst in der Antike schon was sehr Sprödes, sehr abstrakt Verstandesmäßiges gehabt hat, aber dann so im Laufe des ganzen Mittelalters noch immer mehr erstorben ist. Und ein Denken in diesen logischen Formen, die das Latein schult, das musste die Menschheit erwerben, das brauchen wir auch, das brauchen wir sehr notwendig, aber es ist zugleich halt eine Hemmschuh für das, was jetzt entwickelt werden muss. Das muss man auch sehen. Damit sage ich nicht jetzt gleich alle lateinische Bildung abschaffen und so weiter, aber wir müssen eben auch erkennen, dass es ein Hindernis auch ist. Ein Hindernis, den lebendigen Geist zu entwickeln. Und versuchen Sie nur auch die Menschen ein bisschen zu studieren, versuchen Sie so die meisten, sagen wir mal die Lateinlehrer zu studieren. In ihrem ganzen Gehabe, in ihrem, wie sie kommen, wie sie sprechen, wie sie gehen, dann sehen Sie, dass bei den meisten irgendwas Steifes einfach drinnen ist. So was sehr Verhaltenes, etwas Zurückgenommenes. Ist gut, wir mussten das lernen, auch um die wilden Emotionen, die etwa noch in den germanischen Völkern da waren, zurückzuschrauben. Ich meine, die Germanen haben mit dem Schwert und mit dem Beil diskutiert und haben zuerst zugeschlagen und dann haben sie irgendwie geredet darüber, vielleicht ein bisschen, aber also man muss ja denken, dass also gerade die europäischen Völker, namentlich die germanischen Völker, von der kulturellen Entwicklung ja weit, weit hinten nach waren, hinter den Griechen etwa oder den Römern. Also dort war das schon hochzivilisierte Kultur und bei den Germanen, die lebten noch ja, in den Wäldern fast zur gleichen Zeit. Natürlich aber mit einer unglaublichen Willenskraft dahinter, aber wenig durch den Verstand kontrolliert. Also als Erziehungsmittel war das sehr, sehr wichtig, auch dieses Lateinische, das hineingewirkt hat. Selbst auch dann, also wenn diese lateinischen Messen gelesen wurden, die ja im Grunde kein Mensch verstanden hat, außer den Priestern selber. Und trotzdem hat es gewirkt. Es hatte eine gewisse Wirkung, eine gewisse, das Gemüt beruhigende, in Formen gießende Wirkung hatte es. Und das war ein großer Erziehungswert. Wenn man es heute noch weitermachen will, dann bringt es uns zur Erstarrung. Dann ist es das Gegenteil. Also, und so, wie soll ich sagen, in der Kirche ist jetzt schon irgendwie die Bestrebung, dass man das am liebsten wieder hätte, die lateinische Messe, dass man zu dem zurückkäme wieder, weil dann herrscht wieder Ordnung und man will eigentlich ja damit auch verhindern, bis zu einem gewissen Grad, dass der Mensch bewusst das Geistige ergreifen kann. Es soll unverstanden bleiben und eben nur durch die Priester vermittelt werden, ist schon klar. Also, ist auch kein Wunder, weil die Kirche als Institution ist ja die Fortsetzung im Grunde des Römischen Reiches. Es ist nichts anderes im Grunde. Und davor steht das Kreuz, wenn ich es jetzt also sehr, sehr scharf formuliere. Natürlich gab es sehr, sehr viele Menschen, die sehr wohl starke geistige Impulse reingebracht haben. Und man denkt an einen Franz von Assisi, an einen Thomas von Aquin und Augustinus von mir aus und so weiter. Also viele, viele gab es, die sehr wohl sehr viel Geistiges hineingegossen haben, auch in das Kirchenleben. Und es gab also durch das ganze Mittelalter ein reiches christliches Leben im durchaus positiven Sinne, aber im Grunde war das eigentlich Kirchliche, das institutionell Kirchliche, das war das Ungeistigste, das war eigentlich der Widerstand im Grunde, an dem manchmal die Geister gereift sind oder, wenn sie nicht gereift sind, verbrannt wurden oder was sonst was alles Mögliche, was passiert ist an schrecklichen Dingen. Aber das war also mehr das Einschnüren des Geistes in die spanischen Stiefel. Also das hat viel auch dieses Latein gemacht. Und mit 1900, also mit dem Ende des Kali-Yugas, mit dem Ende des finsteren Zeitalters, ist aber wirklich auch eine große Umwälzung in Gang gekommen, also auf vielen Gebieten. Es kam eben die Anthroposophie, es kam dann vor allem aber auch die große Umwälzung ja in der Physik, die mit 1900 begonnen hat, namentlich mit der Begründung der Quantentheorie, die in ihrem Kern das materialistische Weltbild widerlegt hat. Auf physikalischem Weg widerlegt hat, obwohl man es bis heute immer noch nicht in der Öffentlichkeit so wirklich aufgefasst hat. Und das ist jetzt 109 Jahre her, dass das passiert ist. Also es ist nicht einmal in den Schulbüchern ist es wirklich so markant herausgehoben. Es geht einfach leider Gottes in den Abstraktionen unter. Das Problem ist, dass die Sprache der Physik halt die abstrakte Mathematik ist, in der steckt zwar unheimlich viel Geist drinnen, aber er ist für die meisten sehr schwer zu fassen auch. Und daher sind die eigentlichen Geheimnisse der Physik, die also sehr wohl in die geistige Richtung weisen, und auf jeden Fall, also dieses alte materialistische Bild eben definitiv widerlegen, so dass man da nicht mehr zurückkommen kann. Also das ist einfach widerlegt. Es ist sicher an den Theorien heute noch manches zu ändern und nicht alles ausgereift, aber dass das alte nicht gestimmt hat, wie man es sich im 19. Jahrhundert gedacht hat, ich meine, dieses streng materialistische Weltbild ist im Grunde Erfindung des 19. Jahrhunderts gewesen. So nach der Goethezeit im Grunde kam das dann so stark herauf. Es hat sich natürlich schon lange angekündigt, aber es kam also herauf, so nach der Goethezeit, also 1830, 1835 herum, da begann es dann auch mit der großen industriellen Revolution, also mit den Eisenbahnen und was dann alles gebaut wurde mit Eiffelturm, Wolkenkratzer und was man dann immer mehr begonnen hat, diese Dinge zu bauen. Musste sicher auch sein, also in der Entwicklung. Ich meine, wenn man mal schaut, was in unserem Zeitalter das Herausragende ist, dass es in der Menschheitsgeschichte so noch nie gegeben hat, dann ist es ja gerade die technische Entwicklung. Das ist das Einzige, was irgendwo vergleichbar ist mit dem, was auf einem ganz anderen Feld die griechische Kultur gebracht hat, innerhalb eines ganz kurzen Zeitraums. Weil die griechische Kultur hat sich im Grunde entfaltet in einem Zeitraum von wenigen Jahrhunderten. Das beginnt so etwa 500, 600 vor Christus vielleicht und erreicht seine Blütezeit im Grunde dann in der Alexanderzeit, also so um 300 vor Christus herum. Und dann wirkt es lange nach, aber das ist die eigentliche Blütezeit, da kommt alles Wesentliche heraus. Und mit dem vergleichbar ist in etwa das, aber auf anderem Gebiet, eben was heute die technische Entwicklung ist. Das ist auch, hat begonnen um Mitte 19. Jahrhundert und ist jetzt zu einem gigantischen Impuls, alles beherrschenden Impuls angewachsen und wird halt auch nur ein bisschen in der Art weitergehen und dann auch weiterwirken, aber das ist bisher der einzig große Impuls in unserer Zeit und das ist sicher ein wichtiger und notwendiger Impuls. Aber ihm fehlt eben die andere Seite, die geistige Seite, die die Anthroposophie dazu bringen sollte. Und vielleicht auch das dazu gesagt, die moderne Technik, gerade insbesondere die Elektronik heute, beruht aber gerade auf den Erkenntnissen der Physik, die dieses materialistische Weltbild umgestoßen haben. Das ist auch interessant. Also das meiste, was wir heute an Technik haben, diese ganzen Dinger, die wir da liegen haben, ja, bis zu den Lampen wahrscheinlich schon, weil es heute die Energiesparlampen oder so, da steckt viel Quantenphysik drinnen in Wahrheit. Die beruhen in Wahrheit schon auf dieser nicht-materialistischen Grundlage. Sie beruhen vielleicht auf untersinnlichen Kräften, das mag schon sein. Also da spielen natürlich sehr viele arimanische Kräfte eine Rolle. Also das heißt nicht jetzt, also die Technik ist der neue geistige Impuls, das ist es nicht. Aber sie beruht auf Kräften, die eigentlich den Materialismus in einer gewissen Weise überwinden oder überwunden haben. Das ist auch interessant, dass das im Grunde dahinter steckt, nur halt nach der untersinnlichen Seite hin. Und was noch als wichtiger Impuls entstanden ist, und der ist vielleicht noch am ehesten in die breite Öffentlichkeit gegangen, ist aber vielleicht auch der Impuls, der am verzerrtesten in die Welt hineingekommen ist, das ist das, was mit der tiefen Psychologie, mit der Psychoanalyse und mit diesen ganzen Dingen in die Welt gekommen ist. Namentlich mit der Entdeckung und Erforschung, wenn man so will, des Unterbewusstseins des Menschen. Freud hat seine Traumdeutung 1900 auch veröffentlicht. Und an sich liegt da viel Potenzial drinnen, nur es ist eben sehr verzerrt und sehr verschroben, möchte ich sagen, herausgekommen. Oder Steiner hat ja öfters gesagt, also gut, die ganze Tiefenpsychologie, Dilettantismus zum Quadrat. Und er hat begründet, warum man sagt, Dilettantismus zum Quadrat. Weil, wenn man von der Seele etwas wissen will, was braucht man dazu? Man braucht dazu, weil die Seele, was ist die Seele? Die Seele des Menschen ist im Grunde der Vermittler zwischen dem Geistigen und dem Leiblichen des Menschen. Also die Seele ist eigentlich das Bindeglied zwischen dem Geistigen und dem Leiblichen. Die Seele als solche, das wissen wir, ist nicht das eigentlich ewig Unsterbliche, zumindest nicht als Ganzes. Das Eigentliche, der eigentliche unsterbliche ewige Wesenskern des Menschen ist sein Ich. Das ist aber etwas, was in der Seele wohnt, aber nicht die Seele selbst. Das ist etwas, was die Seele umgestaltet. Und soweit sie durch das Ich bereits umgestaltet ist und vor allem insoweit sie bewusst umgestaltet ist. So viel kann von der Seele, die wir hier in der Verkörperung haben, auch mitgenommen werden in die geistige Welt. Alles, was nicht in der Art durch das Ich vergeistigt ist, löst sich letztlich nach dem Tod früher oder später in der Seelenwelt auf, also namentlich, wenn wir durch die Kamaloka-Zeit durchgehen. Daher wäre es auch falsch, also zu glauben, dass wenn wir also jetzt über die Schwelle des Todes gehen, dass wir einfach so, wie wir jetzt da waren, so weiter tun, im Grunde haben wir halt keinen Körper mehr, aber sonst wäre alles gleich, unser inneres Erleben zumindest. Also da sind sehr, sehr starke Änderungen vorhanden und da werden wir halt dann auf das reduziert in gewisser Weise, was wir unserem geistigen Wert nach wirklich sind. Aber das heißt also, wenn die Seele der Vermittler zwischen dem Geistigen und dem Leiblichen ist, dann kann man das Wesen und die Aufgabe der Seele nur verstehen, wenn man Verständnis für das Leibliche hat auf der einen Seite und Verständnis für das Geistige auf der anderen Seite. Ohne dass man diesen Anschluss an diese beiden Richtungen findet, kann man auch die Seele nicht verstehen. Die Seele für sich allein ist sozusagen nicht zu verstehen, sondern man muss verstehen, also wie sie eintaucht in diese beiden anderen Gebiete, beziehungsweise schöpft aus dem Geistigen, aber auch aus dem Sinnlichen natürlich. Wir nehmen ja auch Früchte aus dem Sinnlichen sehr wohl mit ins Geistige, wenn wir sie entsprechend vergeistigen können. Dann können wir sehr wohl also auch aus dieser Welt Früchte schöpfen und ganz wichtige Früchte für die geistige Welt auch sind das, weil die anderen geistigen Wesen, die Hierarchien, die über uns stehen, können das nicht, weil die nicht auf Erden in einem physischen Leib verkörpert sind. Also wir sind die einzigen geistigen Wesen, die Früchte auch aus dieser sinnlichen Welt hinauftragen können in die geistige Welt. Und das heißt auch, die geistige Welt wird ärmer oder reicher, je nachdem, was wir mit hinaufnehmen können oder versäumen mit hinaufzunehmen. Also das Erdenleben des Menschen hat nicht nur für ihn selbst, für seine eigene geistige Entwicklung eine große Bedeutung, sondern auch für die geistige Welt selbst, weil wir ja damit etwas leisten, was sie selbst nicht leisten kann in der Form. Das braucht uns gar nicht hochmütig machen, sondern sollte uns eher die Verantwortung vor Augen rufen, die wir haben. Die geistige Welt muss in einer gewissen Weise darben, wenn wir da nicht genügend tätig sind. Ja, also die Seele ist dieser Vermittler. Und eben weil die Psychologen, die tiefen Psychologen, so wenig im Grunde vom Geistigen verstehen, ja, vom Geistigen eigentlich gar nichts, aber auch vom Leiblichen im Grunde sehr wenig, weil nämlich, selbst wenn sie jetzt die ganze Schulmedizin beherrschen würden und die ganze Neurologie und sonst etwas beherrschen würden, das ist ja noch kein vollständiges Bild des Leibes in Wahrheit. Nicht wahr? So wie dieser Leib geschildert wird heute in der abstrakten Wissenschaft oder der Medizin, ist es völlig unverständlich, wie etwas Seelisches oder gar was Geistiges hineinwirken kann. Man findet im Grunde keinen Ansatzpunkt, weil der menschliche Organismus selber wird mehr oder weniger geschildert als ein toter Gegenstand, ähnlich einer Maschine. Da ist das Herz mit der Pumpe und da sind elektrische Impulse, die durch die Nerven sausen und oben ist so ein Biocomputer, der halt sehr, sehr ausgereift und sehr flexibel ist. Ist also sicher Hightech mit einem modernen Ausdruck, dieser menschliche Körper, aber im Grunde wird er beschrieben als eben wie ein hochentwickeltes technisches Produkt. Nicht anders, mit nicht keinen anderen Begriffen. Und in so ein totes Produkt könnte Seelisches oder Geistiges niemals eingreifen. Und daher findet man auch keinen Ansatzpunkt. Das war ja im Grunde schon seit der späteren Neuzeit dann so eine Rätselfrage, also als die großen Rationalisten heraufkamen, Descartes und dergleichen, wo dann so stark auftritt dieses Leib-Seele-Problem. Vorher war das kein wirkliches Problem. Man hat ja täglich gespürt, wie das eigene Geistige, das eigene Seelische in den Körper hineinwirkt. Das war was ganz Selbstverständliches, Alltägliches, was man nicht hinterfragt hat. Und im Alltag tun wir es ja zum Glück auch nicht. Wir rätseln ja nicht, wenn wir irgendwas tun. Ja, wie kann denn das überhaupt sein, dass unser Willensimpuls da den Arm und die Hand in Bewegung setzt? Wir tun es einfach, wir denken nicht viel darüber nach. Aber wenn wir darüber nachdenken, namentlich, wenn wir wissenschaftlich darüber nachdenken, dann kriegen wir keine Antwort. Im Grunde, weil eben in ein technisches Produkt kann dieser Geist und diese Seele nicht eingreifen. Und das ist aber eben das Bild, dass die Psychologen im besten Fall vom menschlichen Leib haben. Wenn sie es überhaupt haben. Viele haben ja nicht einmal das, weil sie sich halt nur auf den engen Bereich des Seelischen beziehen. Also sie verstehen zu wenig vom Leib, sie verstehen zu wenig vom Geist. Daher Dilettantismus zum Quadrat. Jetzt habe ich böse geschimpft über die Psychologen. So ist es natürlich nicht gemeint, so hat es auch Steiner nicht gemeint. Das ist immer so ein bisschen ironisch, scherzhaft auch natürlich gesagt. Wer sagt nie etwas, um was zu verteufeln und in Grund und Boden zu vernichten. Er zeigt halt auf, wo die Schwachstellen sind, sagen wir so, und wo man etwas weiterentwickeln müsste. Und ein wichtiger Impuls war aber doch an dieser tiefen Psychologie, dass wir eben verschiedene Bewusstseinsstufen haben, dass wir eben dieses Traumbewusstsein haben, dass wir noch tiefere Schichten, unterbewusste Schichten haben, die dann auch tief bis ins Körperliche hineinwirken sogar. Auch das wird ja noch heute sehr wenig verstanden, gerade was man so bezeichnet als psychosomatische Wirkungen, die aber was ganz Alltägliches im Grunde sind. Ich meine, wenn nicht ununterbrochen psychosomatische Wirkungen passieren würden, könnte man nicht einen kleinen Finger heben durch unseren Willensimpuls. Also es greift dauernd das Seelische, das Geistige ein, in auf psychosomatischem Wege sozusagen in das Körperliche. Und das sind aber eben Bereiche, die ganz, ganz stark im Unterbewusstsein ruhen. Also je mehr die Seelenimpulse in den Körper eingreifen, umso mehr sind sie uns unbewusst. Aber namentlich alles, was schon in der Verdauung und da passiert, das ist uns normalerweise nicht bewusst. Und wenn es uns bewusst wird, dann ist es eher unangenehm und sehr diffus. Also auch nicht so, dass man jetzt klare Erkenntnisse, tiefer schürfende, da erfassen können. Wir können sagen, ich habe es vergessen, das hätte ich nicht tun sollen. Das ist immerhin, wenn man da so einen Vorsatz macht für den nächsten Tag, ist nicht mehr so zu tun förderlich, aber es ist noch keine tiefe Einsicht in irgendetwas. Also da schlafen wir eigentlich gerade, also in den Tiefen unserer Körperlichkeit, da schläft unsere Seele, aber sie ist tätig, sie ist durchaus tätig. Und das war durchaus also ein Verdienst der tiefen Psychologie, das zu zeigen, dass die Seele also auch diese unterbewussten Dimensionen hat und auf der anderen Seite, dass auch ein Tor da ist, das Bewusstsein zu verstärken, heller zu machen, zu erweitern, wie man heute so schön sagt, also auch in höhere Bewusstseinsdimensionen vordringen zu können, dass das zumindest als Möglichkeit im Menschen drinnen liegt. Sie können heute keinen wirklichen Weg ins Geistige dann weisen, die Psychologen, aber zumindest ist die Perspektive irgendwo da, dass das menschliche Bewusstsein nicht etwas ist, das einmal in ganz vorgegebenen Grenzen sich bewegt, sondern dass diese Grenzen eigentlich nur momentane sind und auch individuell sehr verschiedene Grenzen. Manche Menschen sind bewusster, manche weniger bewusst. Bei manchen geht das Bewusstsein mehr in die Tiefen hinunter, bei manchen mehr ins Geistige hinauf, es ist sehr unterschiedlich. Also, und gerade wenn wir Michaels Wirken erfassen wollen und seinen Impuls in uns rege machen wollen, dann müssen wir uns eben überhaupt ein ganz klares Bild von Leib, Seele und Geist in ihrem Zusammenwirken machen. Also dieses anthroposophische Weltbild eben ernst nehmen, und aber eben nicht nur nachbeten und herunterratschen können, was der Steiner in seinen Büchern niedergelegt hat oder was von den Vorträgen überliefert ist, das allein ist zu wenig. Das muss uns immer wieder Anregung sein. Es kann Anregung sein, Fragen zu stellen, aufmerksam zu werden. Aber letztlich muss man selber beobachten. Man muss beobachten, vor allem die Menschen beobachten. Nicht in einem böswilligen Sinn oder so, in einem kritischen Sinn, wenn der wieder kommt und mieser Charakter, sieht man schon, wie er geht. Na, das soll es nicht sein. Es soll eigentlich ein liebevoller, oder es muss ein liebevoller Blick sein, ein Blick, der erkennen will, der, wenn möglich, vielleicht auch helfen will, erkennen will, um zu helfen, und nicht deswegen, weil man jetzt der große Meister ist und man hilft dem armen Fußvolk, sondern im Grunde kann jeder Mensch jedem eine Stütze und eine Hilfe sein, in seiner, nämlich vor allem mal geistigen Entwicklung. Also ich spreche jetzt insbesondere von der geistigen Entwicklung. Natürlich soll man auch helfen, wenn Menschen in äußerer Not und so sind. Das eine schließt ja das andere nicht aus und kann sich ja wunderbar das eine mit dem anderen verbinden. Aber was ja ganz im Augen liegt, ist so die gegenseitige Hilfe in der geistigen Entwicklung. Das ist im Grunde überhaupt nicht vorhanden. Ja, sicher, es gibt irgendwelche Gurus, die herumrennen und alle Menschen damit beglücken wollen, mit ihrem tollen geistigen Weg, den sie gefunden haben. Aber das ist dann schon mit Sicherheit nicht im michaelischen Sinn, weil im michaelischen Sinn kann nur das sein, was das individuelle Ich berücksichtigt. Und das heißt, man kann dem anderen höchstens Anregungen geben. Man kann ihn nicht mit irgendeiner ganz bestimmten Weltansicht oder mit einer ganz bestimmten Methode auch quälen und uns ihm die aufzwingen quasi. Anthroposophie war nie so gemeint und ist auch nicht so. Höchstens haben es ein paar Anthroposophen vielleicht dazu gemacht, aber in ihrem Kern ist sie das eben nicht, sondern sie geht auf die Individualität des Menschen ein. Und daher muss sie in jedem Menschen, für jeden Menschen und durch jeden Menschen immer wieder neu geschaffen werden. Weil die Anthroposophie für den Menschen A ist nicht dasselbe wie für den Menschen B. Natürlich steckt dieselbe geistige Welt dahinter, auf die wir hingewiesen werden dadurch. Und wir holen die Impulse aus derselben geistigen Welt, aber jeder braucht dazu einen individuellen Weg. Und diese Individualität muss die Anthroposophie berücksichtigen, sonst funktioniert sie nicht. Sonst wäre sie ein Impuls, der in der alten Gruppenseelenhaftigkeit zurückgeblieben wäre, und das funktioniert nicht mehr wirklich. Das ist kein Weg in die Zukunft, das ist kein michaelischer Weg. Und die Zeit dafür drängt, denn darüber haben wir schon sehr oft gesprochen, die geistige Erneuerung der Welt kann nur durch den Menschen geschehen. Nur durch den Menschen kommt heute das Geistige mehr herein. In der Natur haben wir das Werk der Götter, das hinterlassene Werk der Götter im Grunde. Natürlich, da leben Elementarwesen und alles Mögliche noch drinnen und wirkt. Aber der eigentliche schöpferische Impuls ist nicht mehr drinnen. Es ist sozusagen ein Fortrollen dessen, was in der Vergangenheit gegeben wurde, was wir ja dann auch in der Betrachtung der Schöpfungsgeschichte uns schon angeschaut haben ein bisschen und dann in den nächsten Vorträgen wieder weiter tun werden. Da ist ein gewaltiger Impuls hereingekommen durch diese Gemeinschaft der sieben Elohim, hinter denen der Christus steht. Da ist ein gewaltiger schöpferischer Impuls hereingekommen, der unseren Kosmos mit unserer Erde geschaffen hat. Aber diese Impulse, die das wirklich schöpferisch gestaltet haben, die sind nicht mehr drinnen. Die sind einfach nicht mehr drinnen. Das sind nur mehr Nachwirkungen. Und das heißt, aus dem allein heraus ist die Welt, unsere Erdenwelt mit unserem zugehörigen Kosmos in einer Abwärtsbewegung, in einer Bewegung dorthin, dass diese Welt eben einfach einmal zerstäuben und zerfallen wird. Das muss auch so sein und das ist auch gut so. Aber wir dürfen diesen Weg nicht mitgehen. Wir müssen eine neue Zukunft bauen, ja letztlich an einer neuen Welt mitbauen. Und das geht eben nur durch das Tor des menschlichen Ich. Nur dadurch kann die geistige Welt hereinwirken. Also wie gesagt, für Hochmut überhaupt kein Platz. Wir müssen ja auch nicht glauben, wir machen dann das alles. Und das geht's überhaupt nicht. Eigentlich, was ist denn unser Ich? Unser Ich, wenn ich es jetzt so ganz, ganz knapp und kurz sage, es ist nichts anderes als dieses Tor in die geistige Welt. Vielmehr tun wir mit unserem Ich gar nicht. Wir tun mit unserem Ich nichts anderes als dieses Tor öffnen, weiter öffnen, weniger weit öffnen. Das ist unsere große Fähigkeit, die wir damit haben und dadurch möglich machen, dass das Geistige immer mehr Geistiges hereinkommt. Viel mehr ist es nicht. Wir sind also so Türlsteher sozusagen mit unserem Ich selber. Wir sind das Türl und der Türlsteher zugleich, der das aufmacht. Wenn man so will, das Ich ist das Tor, die Schwelle in die geistige Welt. In der Anthroposophie ist auch immer so oft die Rede von der Schwelle in die geistige Welt und auch die Rede von dem Hüter, der an der Schwelle steht. Und dieser Hüter, der uns also verwehrt, in die geistige Welt einzutreten, wenn wir noch unreif sind, also das heißt, unser Bewusstsein nicht erwachen lässt für die geistige Welt, wenn wir noch unreif sind und nur unseren, na, sag einmal, Seelenmüll hineintragen würden. Aber dieser Hüter der Schwelle, der letztlich nämlich eh wir selber sind, im Grunde stehen da wir selber dahinter, hinter diesem kleinen Hüter der Schwelle. Das ist eigentlich so, im Bild erscheinen ja da alle unsere negativen Eigenschaften, nicht? Wenn man diesem Hüter der Schwelle entgegentritt. Also es ist meistens eine sehr erschreckende Erscheinung, weil da sehen wir erst, was so alles in uns drinnen steckt, an finsteren Kräften. Aber dahinter steckt natürlich auch die Führung unseres höheren Selbstes. Und das steht also an dieser Tür als Türwächter. Aber es ist zugleich nicht nur ein Torwächter für uns, es ist ja zugleich auch ein Torwächter für die geistige Welt selbst. Weil auch wenn wir dieses Tor nicht öffnen, dann kann die geistige Welt nicht herein. Wir können nicht hinüber, sie kann nicht zu uns herein. Das ist also unsere Aufgabe, diese Tür in Bewegung zu bringen. Wenn wir also den Geist hereinbringen wollen in die Welt, dann muss das aus der Freiheit des Menschen heraus geschehen. Also es sind nicht mehr diese alten Naturimpulse, die aus dem Unterbewusstsein gewirkt haben, da sind wir wieder bei dem wichtigen Begriff des Unterbewusstseins, oder maximal aus dem Traumbewusstsein herausgewirkt haben, sondern wir müssen die geistigen Impulse in vollkommener Bewusstseinsklarheit letztlich hereinbringen. Ich meine, wir müssen uns halt langsam herantasten an das, aber das ist das Ziel eigentlich. Also das ist es auch, wobei uns Michael helfen will. Also das Geistige bewusst zu erfassen. Das heißt nicht, es in Abstraktionen zu beschreiben. Das ist damit nicht gemeint. Es heißt bewusst es zu erleben, bewusst in seinen Wert einzuschätzen. Muss nicht gleich Hellsichtigkeit sein, aber in klaren, bewussten, bildhaften Gedanken, von mir aus, die sind eh viel besser als die rein abstrakten Gedanken, aber in klaren, klar konturierten, klar verstandenen Bildern. Der Ahriman saust wieder vorbei. Macht nichts, soll er, gehört zu unserer Welt dazu. Ja, also in Freiheit, aus der Freiheit heraus muss das alles geschehen. Wie kommen denn freie Handlungen im Menschen zustande? Eine freie Handlung kann nur diejenige sein, bei der kein Naturgeschehen in oder außer dem Menschen mitwirkt. sagt Rudolf Steiner im 118. der anthroposophischen Leitsätze. Das ist, da geht es ganz um das Michaelsthema bei diesen Leitsätzen dort, also in der Gegend des 118. Also frei ist eine Handlung nur dann, wenn sie nicht durch die Naturkräfte bewirkt ist, die von außen oder in uns wirken, sondern wenn sie rein aus dem geistigen Selbst herauskommt. Und das sind sehr seltene und sehr wenige Impulse in Wahrheit. Weil das meiste bewirkt in uns heute noch die Natur und muss es auch noch. Also wenn wir ganz rein aus dem Geiste leben wollten heute, dann wird man das nicht sehr lang aushalten. Da würde unser Körper zusammenbrechen, wenn also alle Impulse nur aus dem schöpfen müsste, was wir bewusst aus dem Geistigen hereinholen. So weit sind wir noch lange nicht. Also wir brauchen schon diese gewaltige Naturstütze noch, aber gerade dann, wenn wir einen Impuls wirklich aus Freiheit setzen wollen, in dem Moment müssen wir uns frei machen von diesen Naturkräften. Also wir müssen es nicht nur als frei uns machen von ihnen, wir müssen sie geradezu in uns selbst zurückdrängen, sagt Rudolf Steiner. Also es ist wichtig zu bemerken, wenn ein Puls der Freiheit auftaucht, dann drängt das in uns für einen Augenblick zumindest die Naturkräfte zurück. Das öffnet das Tor dann auch zugleich, das Tor in unserem Ich oder das Tor, das unser Ich eigentlich ist, dass dieser geistige, rein geistige Impuls hereinkommen kann. Und dabei unterstützt uns Michael. Und um diese Impulse der Freiheit zu entwickeln, naja, wenn man so will, wir haben jetzt gerade gesagt, also die äußere Natur darf keine Rolle dabei spielen, das ist richtig. Und da ist aber gerade jetzt die Herbsteszeit besonders geeignet, solche Impulse zu entfalten. Es geht einfach in der Herbsteszeit ein bisschen leichter, weil sich da die Naturkräfte überhaupt stärker zurückziehen, viel stärker zurücknehmen. Weil wir sind jetzt in einem Prozess drinnen, wo sich die Naturkräfte zurückziehen. In der Hochsommerzeit, in der Johannizeit und der Zeit, die sich anschließt daran, da sind sie noch in gewaltigem Maße tätig, diese Naturkräfte. Und auch diese ganzen Elementarwesen, die darin sind, oder auch die Engelhierarchien, die mitwirken, gestaltet. Da wirken also sehr viele geistige Wesenheiten mit, obwohl der große schöpferische Impuls längst draußen ist. Aber trotzdem arbeiten sehr viele geistige Kräfte noch mit, um dieses Werk der Götter sozusagen in Schwung zu halten, in lebendigem Schwung zu halten. Es wird zwar dadurch nichts Neues mehr entstehen, nichts wirklich Neues, aber um es überhaupt fortleben zu lassen, sind also sehr viele geistige Kräfte da. Und in all das sind wir sehr, sehr, sehr stark verwoben, auch in der Hochsommerzeit. Wir selbst mit unserem ganzen Organismus und dadurch werden wir auch seelisch, geistig sehr stark in das hineingezogen. Es ist also eher schwieriger in der Sommerzeit, diese freien Impulse zu entwickeln. In der Herbsteszeit, so dann bis gegen Weihnachten hin, geht es viel leichter oder wird leichter. Und dazu soll uns auch Michael hinführen. Wenn in der Hochsommerzeit so diese Elementarwesen in den Lüften geradezu tanzen und sich bewegen und Impulse nehmen von den Engelhierarchien, die darüber stehen, dann wird die ganze Erde, namentlich die ganze Erdatmosphäre, ja im Grunde ein Spiegelbild dieser ganzen kosmisch-geistigen Kräfte. Diese Kräfte, die im Kosmos draußen wirken, die bilden sich gerade in der Hochsommerzeit in diesem, ich möchte sagen, Tanz der Elementarwesen ganz stark ab. Also es ist ein lebendiges Spiegelbild des Kosmos, das da entsteht. Und die Erde selbst genauer gesagt natürlich die Sommerseite der Erde, also die Hemisphäre, wo gerade Sommer ist. Also bei der Erde ist es ja nicht so, dass die ganze Erde Sommer hat, sondern immer nur eine Hälfte. Also immer die ist dann damit gemeint. Für unsere Antipoden ist das halt dann ein halbes Jahr später, sind dann dieselben Verhältnisse. Daher ist natürlich die Frage, wann man eigentlich Weihnachten dort feiern sollte, zum Beispiel. Weil wenn sie in Australien Weihnachten feiern, ist Hochsommer. Ist eigentlich die Johannezeit im Grunde dort dann. Und da wirkt auch Uriel dann, der also der Erzengel ist, der mit der Johannezeit sehr stark verbunden ist. Ja, und da sind wir schon bei diesem Uriel, also bei der Johann-Imagination, die oder Steiner auch schildert, wie eben aus diesem Reigentanz der Elementarwesen, der geistigen Wesen sich langsam man möchte sagen, ein Antlitz formt, ein Bild eines Antlitzes formt, für den imaginativen Blick natürlich, in diesen durchfluteten Höhen, das ist halt zusammenbringend, in der Erdatmosphäre erscheint für den imaginativen Blick dieses hellgelblich glänzende Antlitz Uriels. Einer dieser vier Erzengel, die Jahreszeiten, auch unsere vier Jahreszeiten regieren. Und man auch wieder sagen, das ist etwas, was für unsere Breiten ganz besonders gilt. In anderen Breiten gibt es mehr oder weniger Jahreszeiten. Dieses Bild mit den vier Jahreszeiten, denen eben dann auch die vier Elemente und diese Dinge entsprechen, das ist etwas, was für die gemäßigten Breiten namentlich besonders wirksam, besonders gültig ist. Also die Erde ist ein sehr differenziertes Wesen. Nicht umsonst haben die Chinesen zum Beispiel eine Fünf-Elemente-Lehre. Jetzt kann man sagen, wie ist es jetzt aus dem Geistigen? Also beides ist richtig. Beides ist selbstverständlich richtig, es ist nur eben auf einen anderen Erdbereich bezogen und nicht alles wirkt über die ganze Erde gleich. Diese Vier-Elemente-Lehre ist entstanden bei den Griechen eben, da fängt so in etwa diese Zone an, wo diese Kräfte besonders wirksam sind und in unseren Breiten herauf wirkt das sehr stark, aber es wirkt an den Polen was anderes, es wirkt am Äquator was anderes. Es wirkt teilweise in so Gegenden wie Amerika überhaupt, dass diese ganz starken elektrisch-magnetischen Kräfte aus dem Boden hat, wirkt noch ganz anderes zum Beispiel. Da ist dieses Schema auch nicht ganz zutreffend, dass das für uns das Passende ist. Also diese Schilderung gilt eigentlich wirklich namentlich für unseren europäischen Bereich besonders stark. Da kommen diese Kräfte sehr stark herauf. Und dementsprechend diese vier Erzengelregenten, die den vier Jahreszeiten zugeordnet sind. Uriel ist es eben, der die Hochsommerzeit regiert. Und der sozusagen, dessen Antlitz entsteht aus diesem Reigen der Elementarwesen, dieser Engelwesen, in denen sich man kann sagen, die Weisheit, die Intelligenz des ganzen Kosmos ausdrückt. Ja, Rudolf Steiner sagt, Uriel ist eigentlich der Repräsentant dieser kosmischen Intelligenz. Das ist jetzt was Interessantes. Wir haben doch oft davon gesprochen, von Michael. Michael ist der Verwalter der kosmischen Intelligenz. Warum sagt er immer Verwalter? Er könnte sagen, Michael ist die kosmische Intelligenz. Sagt er nie, sagt Steiner nie. Er ist der Verwalter der kosmischen Intelligenz. Naja, weil der Repräsentant der kosmischen Intelligenz selber ist nämlich der Uriel. Der steckt dahinter. Und Michael als Verwalter dieser kosmischen Intelligenz hat namentlich also die Aufgabe, diese Kräfte so zu verwalten, dass sie im gewissen Sinne dem Menschen dann in Form seiner menschlichen Intelligenz zugänglich werden, bis zu einem gewissen Grad. Also er hat die Aufgabe, diese Kräfte da hereinzuführen. Das ist seine Aufgabe. Aber der Inbegriff dieser kosmischen Intelligenz selber ist eigentlich Uriel. Dieses gelblich leuchtende, in der Imagination gelblich leuchtende Antlitz Uriels, in dem eben aufleuchtet diese ganze kosmische Intelligenz. Und Michael ist es dann der sie herunterführt zum Menschen. Das kann Uriel selber nicht. Uriel selber, naja, möchte ich sagen, schaut mit ernstem Blick hinunter in die Tiefe, da in diese Erdentiefe, die unter ihm waltet. Also das alles spielt sich im Erdenumkreis eigentlich ab, was Uriel betrifft und dieser Tanz der Elementarwesen, der Engelwesen. Wir haben gesagt, also die Erde, namentlich die Erdatmosphäre, wird gleichsam zum Spiegel dieser kosmischen Intelligenz, dieses kosmischen Geschehens überhaupt. Und wie es bei jedem Spiegel ist, damit etwas überhaupt als Spiegel wirken kann, was braucht man dazu? Wir brauchen einen dunklen Hintergrund. Eine Glasscheibe, ja, man kann sie schon spiegeln, auch darin, aber am besten dann, wenn es finster dahinter ist. Wenn dahinter helles Licht ist, sieht man sein Spiegelbild nicht. Wenn ich die Hinterseite abdunkle, dann sehe ich das Spiegelbild erst. Und so muss auch im Sommer etwas Dunkles da sein, damit die Erde zum Spiegel werden kann für diese kosmischen Kräfte. Und dieses Dunkle, das ist eigentlich die Erdentiefe, also namentlich das, was unterirdisch sich abspielt. Das ist in der Hochsommerzeit ganz undurchsichtig und finster im geistigen Sinn. Da kann das Geistige nicht hinein. Da wird es eigentlich zurückgeworfen. Also die Tiefe der Erde ist ganz entgeistigt. Das ist ja auch kein Wunder, weil in der Hochsommerzeit, das haben wir auch einmal besprochen, wird das Geistige ausgeatmet, könnte man sagen. Also die Erde macht ja einen geistigen Atmungsprozess durch im Jahreslauf. In der Tiefwinterzeit, in der Weihnachtszeit ist das Geistige am stärksten eingeatmet. In der Hochsommerzeit ist es am stärksten ausgeatmet. Da ist also alles Geistige im Grunde draußen aus den Erdentiefen, oder fast alles Geistige ist draußen. Und das erscheint dann natürlich dem geistigen Blick jetzt sehr dunkel, in einem, naja, man könnte sagen, dunklen Blau. In einem dunklen Blau erscheint es. Das ist nicht zufällig, da wirken genauso die Gesetze der göttischen Farbenlehre, das sind da wirksam. Etwas Dunkles, absolut Finsteres, durch ein bisschen Licht hindurch gesehen, erscheint blau. Finsternis gesehen durch eine erhellte Atmosphäre erscheint bläulich. Das gilt im Sinnlichen, das gilt aber auch im Geistigen. Das ist ja das Wunderbare der göttischen Farbenlehre, im Gegensatz zur Newtonschen, wenn man so will, dass sie auch für das Geistige gültig ist, dass da kein Bruch ist drinnen, sondern dass hier das unmittelbar aus dem Geistigen im Grunde geschöpft ist und auch sich bewährt im Sinnlichen. Und eben da ja auch tatsächlich wirksam ist. Das war das Verdienst Gottes, das letztlich zu erkennen. Und das hat er schon auch geahnt, dass also da die Wirkung ins Geistige hineingeht. Ich meine, nicht umsonst spricht er dann von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben und diesen Dingen. Er hat es halt nicht bis zur Klarheit dann bringen können, weil sonst hätte er durchbrechen müssen bis zu den Imaginationen und so weiter. Also das wäre sicher eine ganz tolle Erfahrung für ihn gewesen. Aber so weit ging es damals eben nicht. Es war auch noch das finstere Zeitalter, das Kali Yuga damals. Also im dunklen Blau erscheint die Erdentiefe, wo das Erdelement wirksam ist, wo die stofflichen Elemente wirksam sind, oder Steiner nennt es sogar, also die Stoffesmutter, die Erdenmutter, die da erscheint, aber er nennt sie da auch die Stoffesmutter, darin walten starke Kräfte, die verwandt sind mit unseren Willenskräften, das, aber nicht jetzt diese Intelligenz, die von Uriel ausstrahlt. Aber es bildet sich eine Art, oder es wird sichtbar, dass da unten in den Tiefen dieser Stoffeswelt trotzdem, noch als Überbleibsel vom vergangenen Jahr sozusagen, sehr wohl eine geistige Ordnung drinnen ist. Das ist zwar nicht die Ordnung, die sich jetzt unmittelbar hereinspiegelt vom Kosmos, aber es ist das, was aus der Vergangenheit zurückgeblieben ist, was geordnet wurde durch den Kosmos, namentlich dann, also wenn in der Winterzeit das Geistige einzieht in die Erde, dann wird ja geordnet da drinnen, dann arbeiten die Elementarwesen, die Gnomen und so weiter, arbeiten sehr stark in den Erdentiefen dann und bringen da eine gewisse, sehr strenge Ordnung hinein, sogar eine, wenn man will, kristallisierende Ordnung, kristallbildende Kräfte sind es. Das wird also sichtbar, gerade in dieser Johanni-Imagination auch. Der Steiner schildert das wie da unten in der Tiefe so Linien, silberglänzende Linien, Fäden gleichsam sichtbar werden, die geometrische Muster auch bilden, in denen sich diese kristallisierenden Kräfte widerspiegeln, die im Grunde das Ergebnis dessen sind, was aus den kosmischen Kräften in der Winterzeit hineingenommen wurde in die Erde und jetzt da in Wirksamkeit gesetzt wurde. Das bildet dann diese Kristallformen letztlich aus und die Kristalle, die Gesteine, die Mineralien haben ihren Ursprung eigentlich von den Sternen. Aber sie erscheinen da unten halt in einer etwas anderen Form, aber das liegt in den kristallisierenden Kräften drinnen. Am schönsten sieht man das ja noch bei den Schneekristallen. Da kommt es wirklich an einem Beispiel so als Urphänomen, möchte man sagen, deutlich heraus. Und es sind, wenn ich spreche von geometrischen, geradezu geometrischen Formen, die sich bilden, es sind aber lebendig bewegte Formen zugleich. Auch es ist nichts Starres. Und gerade in der Kristallbildung könnte man sagen, naja, das ist ja eigentlich das Toteste überhaupt. Naja, das Toteste und Geistloseste ist die amorphe Materie, die nicht geformte. Das ist der pure, reine Stoff. Überall dort, wo Form wirksam ist drinnen, ist schon was Geistiges drinnen, weil letztlich kommt diese Formkraft aus dem Geistigen heraus und auch in den Kristallen sind das sogar sehr hohe geistige Kräfte, die sich abbilden darin. Und das fertige Bild des Kristalls ist ja nur so ein erstarrtes Endprodukt dessen, was aus einem lebendigen Bildungsprozess auch herausgeht und hervorgeht. Und da sieht man auch, dass in diesem lebendigen Bildungsprozess des Kristalls, dass da Ätherformen drinnen wirksam sind, das sieht man doch so wunderschön an den Eisblumen im Winter. Sie heißen ja nicht umsonst Eisblumen, weil sie pflanzenartige Formen zeigen. Und im Grunde bei jedem Kristall, der wächst, bilden sich diese Formen. Nur wenn sehr viel Materie, sehr viel Stoffliches da ist, lagert sich das alles übereinander und dann wird es so ein dichter Klotz und erscheint uns halt als dieser streng geometrische Körper letztendlich. Aber alle Kristalle, wenn man sogenannte Mangelkristalle züchtet, Mangelkristalle sind solche, die aus einer sehr verdünnten Lösung entstehen, wo sozusagen zu wenig Stoffliches fast drinnen ist zum Kristallisieren. Und wenn man die in einer ganz dünnen Schicht kristallisieren lässt, dann bildet jedes kristallisierende Mineral bildet solche Wachstumsformen im Grunde. Und nur wenn immer mehr und mehr Stoff kommt, sehen wir das nicht mehr. Und in jedem Kristall drinnen sind diese lebendigen Formen in Wahrheit drinnen. Also man täuscht sich, wenn man glaubt, dass der Kristall so einfach innerlich gebaut ist, wie er uns äußerlich erscheint. Strenge geometrische Form und aus. Nein, da drinnen sind sehr, sehr viele versetzte Linien, man sagt dann in der Chemie und der Physik, da sind Kristallbaufehler drinnen, aber das sind nicht nur Fehler. Das sind erstens diese Fehler, die sind lebensnotwendig für den Kristall, weil wenn er die nicht hätte, dann wäre er so starr und so spröde, dass er beim ersten Lufthauch in tausend Stücke zu Staub zerplatzen würde. Weil etwas, was überhaupt nicht in sich beweglich ist, hält dem Druck nicht stand. Das zerstäubt. Das hat nur die einzige Chance, auf den Druck zu reagieren, indem es zerstäubt, zerbricht. Wenn etwas in sich beweglich ist, kann es den Stoß sozusagen auffangen, sich ein bisschen verformen und sich danach wieder zurückbilden, eventuell elastisch. Und also in Wahrheit sind alle Kristalle, haben dieses bis zu einem gewissen Grad innerlich lebendig, bewegliche, und da stecken ungeheure Geheimnisse drinnen. Das wäre ein eigenes Thema, wieder mal darüber zu sprechen, was da drinnen liegt, alles in diesen Kristallen und in diesem Leben der Kristalle. Ja, man muss eigentlich sagen, Leben der Kristalle. Also die Kristalle, obwohl sie einerseits das sprechendste Bild des Mineralischen sind, so stehen sie doch an der anderen Seite ganz knapp an der ätherischen Welt, also an der Lebenswelt. Das ist, da ist der Übergang. Und diese amorphe, zerstäubte Materie, na, das ist die arimanisierte Materie. Ariman zersplittert das Ganze dann. Der erträgt dieses reiche Geistige eigentlich nicht. Und er ist auch nicht fähig, es zu bauen. Also in diesen Kristallen wirkt nicht Ariman, er wirkt erst dann, wenn er zersplittert, der Kristall, dann, und zerstäubt. Dann wirkt Ariman drinnen. In allem Glasartigen. Glasartiges ist eigentlich nicht kristallin, sondern es ist im Grunde etwas Amorphes und hat nur teilkristalline Bereiche. Und daher ist das etwas, wo diese Kräfte nicht mehr drinnen walten. Und die große Gefahr bestand ja während der Erdentwicklung, solange der Mond noch drinnen war, dass die Erde eigentlich immer mehr verglast. Und erst als der Mond diese Mondenkräfte zu einem großen Teil, nicht ganz, aber zu einem großen Teil hinausgegangen sind, erst dann wurde die Erde fähig zur Kristallbildung. Dann konnten sich erst Kristalle bilden, nachdem der Mond hinausgegangen war. Also wir haben in dieser Tiefe diese silbernen, silberglänzenden Fäden. Und Sie werden jetzt fragen, welche Bedeutung hat das? Ich spreche die ganze Zeit über die Johanni-Imagination für Michael, aber es soll die Vorbereitung sein, diese silbernen Fäden da, in denen sich diese Ordnung, diese kristalline Ordnung ausdrückt, die sind nämlich sehr bedeutend, weil sie in gewissem Sinne von Uriel jetzt heraufgehoben werden aus der Tiefe und in einer Art kosmischen Alchemie in goldene Fäden verwandelt werden, könnte man sagen. Also durchsetzt werden mit diesen Weisheitskräften der kosmischen Intelligenz. Das ist nämlich, steckt dahinter, dass sie also durchdrungen werden mit dieser kosmischen Intelligenz wieder. Und das, diese silbernen und goldenen Fäden zusammen, die eigentlich, könnte man sagen, auch Erdentiefe und Himmelshöhe miteinander verbinden, das ist in der Imagination sehr deutlich das Sternenkleid Michaels. Das ist dieses leuchtende Gewand Michaels. Das ist aus dem gewoben in der Imagination. Also das kann man dann erleben, wenn man also diese Johanni-Imagination sich vor Augen stellt, jetzt das besondere Augenmerk legt auf diese sich ordnenden, geordneten Strukturen in der Erdentiefe, die so silbrig, weißlich, silbrig glänzend da unten sind, und wie die Uriel heraufhebt und zu Gold verwandelt. Und in diesem Durchdringungsprozess, wo sich dieses Silber und Gold miteinander verbindet, ineinander umwandelt, miteinander verwebt, aus diesem Erlebnis heraus gestaltet sich einfach in der Imagination langsam die Michael-Imagination heraus. Da taucht also zuerst sozusagen dieses leuchtende Gewand Michaels auf. Zuerst ist das noch sehr, sehr unkonturiert, man sieht also zunächst dieses Gewebemuster, möchte ich sagen, und dann taucht aber aus diesem glänzenden, leuchtenden immer mehr die Gestalt Michaels auf. Aber vielleicht trotzdem noch ein wichtiger Punkt bei der Johanni-Imagination. Was nämlich dieser Uriel, indem man da jetzt in die Erdentiefe hinunterschaut und hier diese Silberfäden herausholt, aber doch nicht alle herausholt, nämlich aus einem Grund nicht alle herausholt, weil er sieht, da gibt es welche, die sind sozusagen ordentlich gewoben, ordentlich miteinander verknüpft, in einer richtigen Ordnung, und es gibt aber auch sehr viele Fehler in dem, was da in der Erdentiefe waltet. Woran liegt das? Wodurch kommen diese Fehlstellen sozusagen hinein in dieser irdischen Ordnung? Naja, die kommen hinein durch die Menschen. Im Zuge der Menschheitsentwicklung ist durch die geistigen Verirrungen, durch die schlechten Dinge, die die Menschen getan haben, durch die falschen Dinge, die sie getan haben, durch die Irrtümer, denen sie unterlegen sind, eine Unordnung hineingekommen. Also ursprünglich war das eine sehr starke Ordnung. Diese Bildungen mit diesen Silberfäden, die sind eben vor allem entstanden nach der Zeit, also wo der Mond hinausgegangen ist. Da hat sich das immer mehr geordnet. Das sind also eigentlich diese kristallbildenden Kräfte, die ein Spiegel der höchsten Sternenkräfte in Wahrheit sind. Das sind also sehr hohe Sternenkräfte in Wahrheit, die sich abspiegeln darin. Und das hat bewirkt die Kristallisation, die eigentliche Mineralisation der Erde, während sie vorher zu verglasen drohte. Und das wäre jetzt ein wunderbar geordnetes, kristallines Gebilde geworden, diese Erdentiefe. Aber zur gleichen Zeit hat ja der Mensch begonnen mit seinen Verkörperungen auf Erden. Es fällt auch in etwa in dieselbe Zeit, also Vertreibung aus dem Paradies und so. Das liegt also kurz nach der Zeit, die wir besprechen, mit der Schöpfungsgeschichte da. Weil die Vertreibung aus dem Paradies ist ja da in den 6 oder 7 Schöpfungstagen noch nicht drinnen. Das ist erst danach passiert, als da bei der zweiten Schöpfungsgeschichte in der Bibel. In dieser Zeit, also wo sich der Mensch auf Erden nach dem Sündenfall zu inkarnieren beginnt, nach dem Sündenfall, heißt also mit bereits einer gewissen Fehleranfälligkeit, sagen wir es einmal so, eben mit fehlgeleiteten Begierden und allen möglichen, wobei in der Vergangenheit dem Luzifer vor allem der Verführer war, heute ist es viel stärker noch der Ahriman, obwohl der Luzifer auch noch kräftig genug mitmischt, und beide zusammen erst recht. Aber dadurch ist Unordnung hineingebracht worden. Und was drückt sich daher aus in diesem Bild? Ja, im Grunde liegt da drin aufgezeichnet das ganze Menschheitskarma. Alle Untaten, die wir gemacht haben, spiegeln sich ab in dieser Unordnung, die da hineingeraten ist. Und alles, was da drin ungeordnet ist, das kann Uriel nicht mit hinaufnehmen und dadurch vorbereiten, dieses Sternenkleid Michaels. Und das ist genug in Unordnung mittlerweile. Es ist also eigentlich immer schlimmer geworden im Laufe der Zeit. Und bis zum Ende der Erdentwicklung wird es aber unsere Aufgabe sein, das aufzulösen, das wieder in Ordnung zu bringen. Sehen Sie, da ist es jetzt ganz wichtig, dass diese geistigen Kräfte durch das Ich hereinkommen. Wir haben die Aufgabe, das wieder in Ordnung zu bringen. Weil letztlich müssen wir dabei zumindest mithelfen, dass es wirklich ganz in Ordnung kommen kann. Dazu brauchen wir ohnehin die Hilfe des Christus. Der Christus hat das Karma der Welt auf sich genommen in Wahrheit. Das heißt, er hilft uns mit, das wieder zu bereinigen. Alleine könnten wir es nicht, aber mittun müssen wir schon ein wenig. Und daher spricht Rudolf Steiner also in der Schilderung der Johanni-Imagination auch davon, dass Uriel, wenn er jetzt so mit mahnender Gebärde, so erscheint es halt in der Imagination, in diese Tiefe weist und auf diese Fehler hinweist, dann will er erwecken im Menschen das, was Rudolf Steiner nennt, das historische Gewissen. Dieses historische Gewissen ist eigentlich nichts anderes als ein Wissen, sich zu erwerben von den Fehlern, die die ganze Menschheit in der Vergangenheit gemacht hat und die ihm eingeschrieben sind, diese Erdentiefen. Dieses Gewissen ist ein Wissen um diese Fehler und ein Wissen darum auch, welche Verantwortung für uns damit verbunden ist, nämlich mitzuhelfen, das wieder aufzulösen, das wieder in Ordnung zu bringen. Sonst kann die Entwicklung nicht im richtigen Sinne weitergehen. Sonst wäre das also ein ganz, ganz schwerer Hemmschuh für die weitere Entwicklung, wenn wir das mitschleppen müssten auf den neuen Jupiter etwa. Das wäre für unsere eigene Entwicklung sehr schlimm, aber auch für die geistige Welt sehr schlimm. Also da haben wir eine riesige Aufgabe. Also dieses historische Gewissen auch entwickeln. Allem gegenüber betrifft zum Beispiel im Kleinen auch die Geschichte unserer anthroposophischen Bewegung und der anthroposophischen Gesellschaft. Also auch das gehört ins Bewusstsein gehoben. Nicht, gar nicht errichtend und verurteilt. Das ist sinnlos. Erstens leben die eh alle nicht mehr und sind eh durchs Kamaloka durchgegangen. Das ist nicht der Punkt, aber es zu verstehen, nicht zu sagen, interessiert mich nicht mehr, mein Gott, ist vorbei die Zeit. Und dann werden wir mit Sicherheit also nicht es schaffen, diese Spuren, die dadurch der Erde eingegraben wurden, aufzulösen. Diese Aufgabe haben wir nämlich. Also, es ist ja leicht gesagt, ja, fangen wir was Neues einfach an, vergessen wir die Vergangenheit, ja, aber sie ist der Erde eingeschrieben. Und das muss behoben werden. Sonst haben wir ärgste Probleme in der Zukunft sozusagen. Also namentlich auf dem neuen Jupiter, aber auch überhaupt für die gegenwärtige Erdenzukunft auch noch, wird das immer stärker werden, weil wir einfach schon eine gewaltige Anhäufung dieser Fehlstellen in der ganzen Erdstruktur drinnen haben. Bis hinein in natürlich auch Naturkatastrophen und dergleichen. Also Naturkatastrophen namentlich, die aus den Erdentiefen heraus bewirkt sind, also Erdbebenkatastrophen, damit verbunden Flutkatastrophen und diese Dinge. Also wo sehr stark dann Ahriman auch dahinter steckt, weil der gefällt sich natürlich, der mischt da kräftig mit, weil er leitet uns eigentlich an dazu, diese Fehler zu machen, die sich dann einschleichen in die Erde und sie zu einem im Grunde sehr angenehmen Wohnort für Ahriman machen. Der fühlt sich da sehr wohl drinnen. Der sieht diese Fehlstellen nicht als Fehlstellen an, sondern das ist eigentlich seine Nistplatz und seine beliebtesten. Weil dann kann er nämlich genau das tun, was beim Kristall passiert, wenn er ganz erstarren wird, wenn er nichts Bewegliches mehr in sich hat, dann zerstäubt er, dann zerbricht er an seiner eigenen Sprödigkeit. Und das möchte eigentlich Ahriman mit der Erde machen, mit dieser Staubwelt. Das ist seine Welt eigentlich, eine andere bringt er nicht zusammen. Also diesen Ahriman müssen wir niedererringen und der ist es auch gerade zur Johanni-Zeit, also zur Hochsommerzeit, der besonders regsam da wird. Eben weil die Erdentiefe ja jetzt entgeistigt ist im Wesentlichen, jetzt kann sich der Ahriman da austoben und streckt sogar das Kopferl, das Ahrimanische, ein bisschen über die Erdoberfläche heraus und das ist für die Imagination jetzt diese leuchtend schwefelgelbe Drachengestalt, die da aus der Erdentiefe heraufkommt, so schildert es Rudolf Steiner in der Imagination, eine schwefelgelb leuchtende Drachengestalt, die sich aus der Erdentiefe hervorwindet. Das ist der arimanische Drache eigentlich. Und diesen Ahriman müssen wir mit der Hilfe Michaels niederringen in gewisser Weise. Er hat seine Aufgabe, aber wir müssen auf jeden Fall mit ihm kämpfen und ihn niederringen bis zu einem gewissen Grad. Und nämlich gerade in seiner Überwindung erwacht in uns ganz besonders stark dann diese Schöpferkraft, die uns befähigt für die geistige Erneuerung der Welt. Und da tritt uns eben jetzt Michael hilfreich zur Seite, namentlich jetzt in der Johannizeit, so schon beginnend Mitte August herum, wenn also diese Meteoritenströme herunterkommen, wenn das kosmische Eisen herunterkommt, diese Meteoritenschwärme, diese Perseiden, die da hereinkommen Mitte August, aus denen für die Imagination Michael geradezu sein Flammenschwert schmiedet, mit dem er den arimanischen Drachen niederkämpft. Natürlich geht es um die geistigen Kräfte, die mit diesem Eisen, mit diesem kosmischen Eisen hereinkommen. Das ist nicht das Äußerliche einfach. Ich sage, jetzt nehme ich ein bisschen Meteoreisen zu mir und dann habe ich den Michaelsimpuls. Das Meteoreisen mag schon gut sein, aber das allein wird nichts tun, weil das ist immer noch bloße Naturwirkung. Wir müssen sie unmittelbar aus dem Geistigen holen. Aber mit diesen Meteorströmen kommen geistige Kräfte herein. Sie kommen in uns herein, wenn wir das Tor öffnen für diese michaelischen Eisenkräfte. Und dann leuchtet eben das Eisen auch in unserem Blut aus. Ja, in unserem Blut haben wir auch das Eisen drin und das Blut ist der Träger unseres Ich. Also im Ich, wenn wir das Ich Michael den Michael-Kräften öffnen, dann beginnt unser Blut geradezu geistig zu leuchten. Dann, und aus jedem Eisenatom, möchte ich sagen, das da drinnen ist, in jedem Blutkörperchen drinnen, fängt es zu funkeln und zu glitzern an. Da sind da drinnen auch diese Meteoritenschauer. Aber jetzt geistig gemeint natürlich, nicht physisch sinnlich gemeint, geistig gemeint. Aber in der Imagination stellt es sich eben ähnlich geradezu dar, als wie diese Sternschnuppen, die hereinkommen. Also so schnuppt es sozusagen in unserem Blut auch. Da geht es unheimlich schön zu. Also man kann im August schön hinausblicken und den Himmel anschauen. Es ist ja wunderschön, diese Sternschnuppen zu sehen. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Aber man kann mit dem geistigen Blick auch so ein bisschen in sich hineinschauen und dann sieht man das auch. Oder sollte es sehen. Hoffentlich sieht man dann ein bisschen was. Oder sagen wir mal zumindest, hoffentlich ist wenigstens da, wenn man es schon nicht sieht. Wenn man halt so dicke Brille auf hat, eine dunkle Sonnenbrille, sieht man es halt noch nicht. Aber da sein muss es. Da sein müssen diese aufglänzenden Meteore in unserem Blut. Dann ist die Michael-Kraft auch in uns da. Und die gibt uns die Kraft, Ariman zu überwinden. Ariman ist auch der uns, ja, wie soll ich sagen, das Fürchten lehrt. Ariman ist der große Angsterzeuger. Ariman ist der uns mutlos werden lässt. Und bitte schauen wir uns doch unsere gegenwärtige Zeit an, wie stark diese Mutlosigkeit, diese Ängstlichkeit da ist. Ich meine, fast alle Wahlen werden entschieden aus dieser Ängstlichkeit heraus. Was wird wirtschaftlich werden? Wer meinen Job behalten können? Und wie schaut es mit der Kriminalität aus? Und kommen immer mehr Gangster nach Österreich oder nach Europa oder sonst was? Also große Existenzängste, die auftreten bei den Menschen. Und andererseits doch eine ziemlich starke Mut und Hoffnungslosigkeit, etwas dazu unternehmen. Denn ja, das berühmte, was kann ich schon tun, das haben wir ja schon oft besprochen, wo wir gesagt haben, genau das Gegenteil ist, weil nur durch das einzelne Ich kann etwas geschehen. Und wenn es viele Ich etwas tun, dann wird halt mehr geschehen. Aber unverzichtbar ist gerade dieser Beitrag, den der eine tut. Und auch wenn es nicht groß und spektakulär sichtbar ist in der Welt, das, und das geht es überhaupt nicht. Das, was jeder aus seiner Individualität heraus tun kann, ist das, was die Zukunft sichert in Wahrheit. Und da ist Michael drinnen, da wirkt Michael drinnen. Michael ist eben dann der uns diese Angst, uns hilft wieder, diese Angst loszuwerden, diese Ängstlichkeit zu überwinden. weil er uns die Sicherheit gibt, im Geist leben zu können und eigentlich aus dem Geist, dass der Mensch eigentlich aus dem Geist heraus lebt und das ist unzerstörbar. Da, egal was passiert, das mindert nicht die Leiden, die rundherum sind und die etwa uns auch passieren könnten, aber man geht trotzdem mit einem ganz anderen Bewusstsein hinein, wenn man diese Sicherheit, dieses Vertrauen ins Geistige hat. Und da kommt es aber eben wirklich darauf an, dass Anthroposophie so stark lebendig in uns geworden ist und dadurch der Michaelsimpuls wirklich wirksam werden kann, dass das zu einer inneren Lebensüberzeugung wird. Wenn nur das gelesen habe, ja gut, der Steiner sagt es und das ist, klingt eh schön und solange es mir gut geht, glaube ich das auch, aber wenn es mir das erste Mal schlecht geht, vergesse ich das alles und jammer nur mehr und sitze hilflos da und so, wieso geht es mir so schlecht und dann ist alles vergessen, was man über Reinkarnation und Karma und sonst was gehört hat, dann beklagt man sich nur, dass einem das Schicksal so hart getroffen hat. Also erst wenn das wirkliche Lebenskraft geworden ist, aber dann wird man auch mit einem schweren Schicksal fertig. Daran misst es sich. Also, und solche Menschen brauchen wir unter den Anthroposophen. Wenn sich dadurch diese Menschen herausheben, da brauchen sie gar nichts von Anthroposophie erzählen draußen. Das wird den anderen Menschen auffallen, einfach durch das Beispiel. Wie sie sich bewähren in einer schweren Zeit, in einer Krise oder sonst wie. Wie sie umgehen, wie sie sich auch in einer von mir aus zwischenmenschlichen Auseinandersetzung im sozialen Leben, wie sie sich da anders verhalten. Wie sie nicht nur für ihren ängstlich für ihren Egoismus alles an sich raffen und alles andere wegstoßen, sondern wo wirkliche Kraft vom Herzen ausgeht, wirkliche Herzlichkeit ausgeht. Herzlichkeit, die eine Kraft für den anderen bedeutet, ihn fördert in gewisser Weise geistig. Ganz unspektakulär, das ist nichts, kein großer Hokuspokus, gar nichts. Aber es gibt schon so Menschen, in deren Gegenwart man sich wie belebt fühlt und sagt, ah, das hat mir wieder Kraft gegeben, mit dem beisammen gewesen zu sein. Und das gibt mir einen neuen Impuls, morgen wieder mein Tageswerk anzugehen, wo ich schon jetzt irgendwie müde und hoffnungslos war und immer dasselbe droht und das bringt ja doch nichts. Und das kann eine Begegnung mit solchen Menschen durchaus auslösen. Bei großen Eingeweihten kann das sehr stark sein, diese Wirkung, die ausgeht, da braucht er gar nichts Besonderes tun. Das ist vielleicht nicht mehr als ein Blickkontakt einmal und der geht so tief und wirkt so stark. Dadurch sollten sich Anthroposophen auszeichnen, nicht dadurch, dass sie mit irgendwelchen Dogmen hausieren gehen, das ist uninteressant. Wenn dann einer bemerkt, wieso ist der Mensch so, kannst du mir mehr darüber erzählen, dann wird man ihm alles erzählen, was er hören will. Alles erzählen, nachdem er fragt, in Wahrheit. Ja, der Stein erzählt mir ja immer, darauf gewartet, dass ihn die Menschen fragen nach gewissen Dingen. Weil es ist völlig sinnlos, Menschen Fragen zu beantworten, die sie nie gestellt haben. Das gilt schon in der Schule für die Schüler. Wenn man den Unterricht so macht, dass man ihnen mit dem Stoff, den man ihnen unterbetet, Fragen beantwortet, die sie nie gestellt haben und die sie ja gar nicht interessiert haben, dann funktioniert was nicht. Zuerst muss ich diese Fragen wecken. Man kann die Menschen schon anstoßen dazu, dass ihnen plötzlich Dinge interessant werden. Wieso ist das jetzt so? Habe ich immer als selbstverständlich genommen, aber plötzlich taucht es als Frage auf. Das kann man schon anstoßen. Aber bevor diese Frage nicht im anderen Menschen selbst erwacht, ist es sinnlos, sie ihm zu beantworten. Dann wirft man ihm was an den Kopf, was ihm völlig fremd bleibt. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass manchen Anthroposophen auch die ganze Anthroposophie so fremd geblieben ist, obwohl sie sie von A bis Z auswendig kennen. Aber auswendig eben. Nicht inwendig ergriffen. Ist auch so wichtig für die Waldorfpädagogen. Mein Gott, also in der Schule oder so zum Beispiel. Im ORG und so, da sind viele engagierte Lehrer und so, aber wie viel inneres Verständnis für die Waldorfpädagogik ist da. Weil das bedeutet ja im Grunde, Waldorfpädagoge zu sein. Und deswegen muss man nicht gleich Anthroposoph sein, aber auch für einen Waldorfpädagogen gilt das. Das heißt, das ist etwas, was das ganze Leben ändert, die ganze Lebenseinstellung. Da kann ich nicht wie der Mensch A und B, wie die Masse, einfach leben. Das geht nicht. Nicht, weil ich es jetzt verbieten will, ihnen überhaupt nicht. Aber aus dem eigenen heraus, aus dem inneren Erleben heraus, sind gewisse Dinge unmöglich in gewisser Weise. Dinge und andere bitter notwendig, dass man sie tut. Für einen selber. Sonst kann man es auch in Wahrheit nicht vermitteln, wirklich aus dem Inneren. Und dann ist es erst wirkliche Waldorfpädagogik. Alles andere ist, ich habe ein Buch gelesen und mache jetzt ein festes Tisch so und so. Das ist gut, ist besser als nichts. Aber wir bräuchten viel mehr Menschen, die wirklich im ganzen Wesenskern, das heißt im Ich, ergriffen sind von dem Ganzen. Nicht bloß, dass sie es in der äußeren Hülle irgendwo als Wissen mit sich tragen. Ich will damit über niemand schimpfen, überhaupt nichts kritisieren. Ich sage nur, dass hier also eine wichtige Aufgabe für die Zukunft ist, dass das sehr, sehr fehlt. Das gilt nicht nur für uns, das gilt also weltweit eigentlich. Weltweit haben die Waldorfschulen das Problem, dass sie immer weniger echte Waldorfpädagogen aus dem Kern heraus haben. Und weil die anderen, die so ganz verschobenen Waldorf-Leute, die sind es ja auch nicht. Das muss man ja auch dazu sagen. Die haben halt nur dann das extrem versteinerte Dogma an sich und beten auch was herum, was nicht aus ihrem Inneren schöpferisch immer wieder erneuert wird. Das müssen wir tun. Die Waldorf-Pädagogik erst recht. Ich wollte eigentlich, es ist jetzt nicht mehr ausgegangen, aber ich wollte eigentlich einen Vortrag für den Herbst vorsehen, 90 Jahre Waldorf-Pädagogik. Wir haben jetzt 90 Jahre Waldorf-Pädagogik, also Waldorf-Schule. 1919 wurde die erste Waldorf-Schule eröffnet. Also gerade jetzt mit der Septemberzeit herum, mit Schulbeginn eben. Und wir gehen doch mit dem Anspruch vor die Menschen, dass wir eine Reformpädagogik betreiben, etwas, was also diese verstaubte Schulpädagogik ersetzen soll und da was Besseres hinstellen soll. Jetzt muss man sich fragen, also eine 90-jährige Reformpädagogik ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich selbst. Weil wir wollen also die Pädagogik heute reformieren mit was von vor 90 Jahren ist. Also ist zumindest, kann einem irgendwie komisch vorkommen. Würden manche schon leicht sagen, ja, da kommt es aber mit einem sehr veralteten Konzept. Und leider Gottes passiert das auch sehr oft, weil wenn man einfach wieder nur so Waldorfpädagogik eben nach einem Kochbuch machen, dann ist es genau, dann ist es nämlich die Waldorfpädagogik von vor 90 Jahren. Und wir brauchen aber die heutige lebendige Waldorfpädagogik. Das heißt, wir müssen lernen aus den Impulsen Steiners, aber wir müssen es heute wieder neu erfinden im Grunde. Und man muss es mit jeder Klasse, vor der man steht, neu erfinden. Also ich weiß das aus eigener Erfahrung, ich habe schon so oft den Chemieunterricht zum Beispiel gemacht. Und das ist mit jeder Klasse völlig anders. Ich fange eigentlich ganz von vorn wieder an. Es ist zwar immer derselbe Stoff, im Grunde, aber die Art, wie es kommt, in den feinen Details, ist völlig anders mit jeder Klasse, wirklich völlig anders. Und es ist immer auch für mich ein wunderbares neues Erlebnis. Ich selber lerne dabei unheimlich viel. Ich meine, wenn ein Lehrer glaubt, er weiß eh schon alles und jetzt ist er so gnädig, die Schülern seinem Wissen teilhaben zu lassen, dann läuft was schief. Ich muss eigentlich mit den Schülern gemeinsam es im Moment des Unterrichts, im Moment der Stunde, der Klassenstunde, nicht der anthroposophischen, sondern der schülerischen Klassenstunde, neu entdecken, neu erfinden geradezu. Alles, was pädagogisch dazu notwendig ist. Und es ist auch klar, weil ich habe jedes Mal andere Menschen vor mir, die ein anderes Schicksal mitbringen aus der geistigen Welt, die einer anderen geistigen Gemeinschaft angehören. Es ist ja nicht zufällig, dass das Schicksal so eine Klasse zusammenführt. Da walten ja auch Schicksalskräfte. Und ohne, dass ich jetzt die geistige Einsicht haben muss, wo waren die in der Vergangenheit im Vorleben, das kann man von einem Waldorflehrer nicht verlangen, das wird nicht funktionieren. funktionieren, wenn wir auf das warten. Aber man muss einfach ein Gespür kriegen für diese Dinge, die da drin walten. Dann wird man nämlich das Richtige finden, die Schüler sagen einem eigentlich, was man tun soll. Die, von denen lernt man die Waldorfpädagogik, indem ich sie anschaue. Und was ich im Büchel lerne, kann man helfen, den Blick dafür zu schärfen und das Ohr sozusagen dafür zu öffnen, was in den Herzen der Schüler brennt. Und dort muss ich ansetzen. Dann habe ich Waldorfpädagogik, sonst nicht. Und dann kann das von mir aus ganz unorthodoxe Wege auch gehen. Also man kann es nicht so nach einer Checklist abhaken, aha, das ist erfüllt, aha, ist Waldorfpädagogik, stimmt. Dann könnte man also einen großen Kontrolleur durchgehen lassen, der dann beurteilt, ist Waldorfpädagogik oder nicht. Das wird nicht funktionieren. Es muss der Lehrer sie erfinden, sozusagen neu, vor der Klasse, mit der Klasse, vor der, in der er steht. Das ist das, was der Michael Impuls bringen soll. Und das geht überall. Überall müssen wir diesen Mut aufbringen, mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, gemeinsam sagen, jetzt fangen wir es neu an. Ohne das Alte zu verleugnen, deswegen. Aber zu wissen, es genügt nicht, es bloß durch Tradition weiterzugeben. Dann wird es immer unpassender, ja, dann wird es sogar böse. Rudolf Steiner hat doch öfters geschildert, das Böse ist ein zeitversetztes Gutes. Also etwas, das in einer bestimmten Epoche, in einer bestimmten Zeit etwas sehr Gutes, sehr Förderliches war, ist unter Umständen bei unserer kurzlebigen Zeit 10 oder 20 Jahre später was absolut Hemmendes für die Entwicklung. Und das muss man einsehen, das muss man in der Pädagogik einsehen, das muss man namentlich auch in der Anthroposophie einsehen, dass die Art, wie man damit umgeht, eben auch immer wieder neu erfunden werden muss. Und es muss der Freiraum da sein für die individuelle Entfaltung. Ich weiß schon, besteht dann die große Gefahr, dass alle wegen Spinner und Fantasten kommen, die wollen gern alles umgestalten und es hat aber keine Substanz. Die Substanz bekommen wir dadurch, dass wir uns immer wieder schulen am Werkstein. Also das sind die festen Meilenzeiger im Geistigen, die dastehen. Aber also das ist ganz notwendig und das ist die große Gabe und die das große Geschenk, das uns Steiner hinterlassen hat, dass er uns diese geistigen Meilenzeiger in die geistige Welt hineingestellt hat und dass wir uns daran orientieren können. Nur, wir dürfen uns nicht damit begnügen, diese Meilenzeiger, diese Meilensteine zu polieren und zu pflegen und die Felder dazwischen brach liegen zu lassen. Die müssen wir beackern und die müssen wir bepflanzen und dort sollen wir mal für die Zukunft Früchte ernten. Dann geht's weiter. Also wir brauchen beides. Wir brauchen diese Meilensteine, diese Meilenzeiger, diese Hinweistafeln, die uns Steiner in der geistigen Welt zurückgelassen hat. Und wir brauchen vor allem aber auch dazu den Willen, die Felder dazwischen zu bearbeiten. Und da hilft Michael dabei. Und das ist in unserer Zeit, eben jetzt, wo das zweite Drittel des Michael-Zeitalters anfängt, ganz besonders notwendig. Es ist ganz besonders notwendig in der gegenwärtigen Situation der anthroposophischen Bewegung. Überhaupt, wenn wir also den engsten Kreis nehmen, weil das haben wir eh vorher darüber gesprochen, schaut es im Grunde sehr traurig aus. Da ist also dringend eine Erneuerung notwendig und letztlich eben die geistige Erneuerung für die ganze Welt mit und herum, weil da schaut es auch noch immer sehr finster aus. Also Aufgaben gibt es genug. Schauen wir, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten. Danke.